Der Apostel Paulus hat über dieser Stadt, in der er zuerst ganz schwer Eingang gefunden hat, die Verheißung Jesu gehört: Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Nicht bloß ein kleckerles Betrieb, großes Volk. Und deshalb spielen die Worte vom Gewinnen im ersten und zweiten Korintherbrief eine große Rolle. Die Korinther wollten gewinnen, gewinnend auf andere wirken. Nun haben sie einiges versucht. Wir wissen etwa, dass sie das Abendmahl, das Herrenmahl, ein bisschen fröhlicher gestaltet haben. Wir würden heute sagen, zu einem Feierabendmahl, beinahe zu einem kalten Buffet mit herrlichen Getränken. Der Paulus schreibt: Bis die Letzten kommen, sind die Ersten schon betrunken. Da war also reichlich aufgefahren. Unsere Versammlungen könnten ungeheuer attraktiv sein, wenn wir jedes Mal ein großes, kaltes Buffet aufbauen. Ich habe es erlebt, wie der evangelische Arbeitskreis der CDU ganz schlecht besucht war. Und der damalige Assistent von Minister Stoltenberg, der jetzige Landrat Lessing von Waiblingen, hat gesagt: Ich krieg das schon hin, die Stuttgarter Pfarrer werden kommen, sogar zur CDU. Wir laden ein zu einem großen kalten Buffet, und sie waren fast ausnahmslos da und haben sich schmecken lassen. Und ich habe das bei der EKD-Synode, gibt es immer auch einen Empfang des Arbeitskreises der CDU, als der jetzige Bundespräsident Herzog Vorsitzender war, waren wir in Speyer noch 12 Leute, die sich versammelt haben. Die Presseleute kamen nicht. Dann habe ich gesagt: Ich habe vom Herrn Lessing gelernt, man muss ein großes, kaltes Buffet anbieten. Heute ist so, wenn im Rahmen der EKD-Synodaltagung die CDU, der evangelische Arbeitskreis, seine Versammlung hält, kann man keine Synode mehr durchführen. An dem Abend muss sie ausfallen, weil alle, die Journalisten und die Synodalen und die Kirchenpräsidenten, hinströmen zum kalten Buffet. Also, es gibt Mittel, dass wir unsere Versammlungen attraktiv machen können. Aber doch Paulus sagt: So doch nicht. Das ist doch nicht unsere Methode. Nun wissen wir, wenn wir einigermaßen den ersten Korintherbrief kennen, dass die andere Versuch war: Wir wollen Zeichen und Wunder haben. Es soll Ekstase geben. Da sollen Leute umfallen vom Heiligen Geist getroffen. Sie sollen in englischer Sprache, also nicht von England, sondern in der Sprache der Engel, sollen sie lallen. Das wird attraktiv sein. Und der Paulus sagt: Und wenn ein Fremder zufällig bei euch hereingeschneit bekommt, ein Unkundiger, der wird sagen: Sie spinnen, die Korinther, die sind nicht mehr ganz dicht, gell? Das kann's doch nicht sein, wie wir Menschen gewinnen wollen. Und dann schreibt er im zweiten Korintherbrief den Abschnitt vom Gewinnen. Wir sind ja auf einem Bibelkurs, 2. Korinther 5, Vers 11. Weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. 2. Korinther 5, Vers 11. Dieses Wort ist umrahmt. Wir müssen in der Bibel immer den Zusammenhang sehen. Das ist nicht zufällig bloß gesagt. Vorne steht: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi, auf das ein jeglicher empfange, was er getan hat, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Wir werden gefragt: Hast du andere Menschen für Jesus gewonnen? In dem Zusammenhang steht's. Nicht gefragt, ob wir unseren Glauben gerade ein bisschen durchretten. Hast du geholfen dazu, dass andere gewonnen werden? Als mein Bruder Albrecht vor ein paar Jahren gestorben ist, hat mir der Mungo geschrieben: Ich bin Christ geworden, weil dein Bruder Albrecht nach der Konfirmation 2 Jahre lang mich besucht hat und mich immer wieder in den Jugendkreis der Johannesgemeinde eingeladen hat. Ich wollte nicht kommen und schließlich habe ich gedacht, naja, einmal gehe ich mit, also man kann ja ihn nicht immer vergeblich kommen lassen, und bin hängen geblieben. Gewinnen, einem Menschen signalisieren, dass er mir wichtig ist, weil der Herr zu fürchten ist. Aber nun ist das nicht das Einzige, dass wir sagen, oh, damit es am letzten, jüngsten Gericht nicht schlimm geht, will ich doch versuchen, Menschen zu gewinnen. Wenn Sie zum Vers 14 hinübergehen, denn die Liebe Christi drängt uns. Der Herr Jesus hat doch die Menschen neben uns, auch die, die so ablehnend scheinen, ungeheuer lieb. Er ist doch auch für sie gestorben, für sie in die Welt gekommen. Schöne Wort, Matthäus 9. Als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn derselben, denn sie waren verschmachtet wie Schafe, die keinen Hirten haben. Oh, was denken Sie, wie der Herr Jesus Ihre Nachbarn ansieht? Und der Hausbesitzer, die Kollegen, die so überheblich tun. Der Herr Jesus denkt, oh, die arme Leute. Die Liebe Christi muss uns drängen, sie zu gewinnen. Und dann geht's hinüber zum Abschluss vom Kapitel 5. Es kann gar nicht dick gedruckt genug sein in der Bibel. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist Neues geworden. Denken Sie an heute Morgen, wir sind angeschlossen an den lebendigen Jesus, an seine Kraft, an seine Liebe, an seine Impulse. Die Liebe Christi drängt uns, da ist Neues da, nicht bloß meine Einstellungen, meine Überzeugungen. Neues ist geworden. Aber das alles von Gott. Er hat uns mit sich selber versöhnt durch Christus und uns das Amt gegeben, das von der Versöhnung weitersagt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu, und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gott hasst die Sünde grenzenlos, aber er will keinen Sünder so lassen, wie er ist. Er hat Nein gesagt zur Sünde und ich möchte euch doch herausreißen aus der Macht der Sünde. Das ganze Versöhnungsgeschehen Gottes, dass er die Welt, die er eigentlich, so wie es in der Offenbarung heißt, ausspeien könnte aus seinem Munde, weil wir ihm ein Ekel sind, dass er seinen Sohn zur Sünde gemacht hat. Und jetzt merkt doch, ich möchte mit euch versöhnt leben. Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Gott ermahnt durch uns, so betteln wir nun an Christi Stadt, lasst doch euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Lauter Worte, da wird man lebenslang nie dran auslernen. Gott hat diesen Jesus, der von keiner Sünde wusste, hat über ihm deutlich gemacht, nein, Sünde geht nicht, die ganze sündige Welt. Und zugleich diesen Jesus zur Quelle der Gerechtigkeit gemacht. Lass uns doch das weiter sagen. Du kannst aus ganz anderen Quellen leben. Vor 3 Jahren, es war schon beinahe 5 Jahre, waren wir von der Kirchenleitung eingeladen, vom Lämmerbuckel, die ganze Führungsschicht von Mercedes-Benz. Und wir wollten ihnen sagen, dass sie sozialer sein sollen. Da haben sie uns gesagt, wie man einen Betrieb führt, das wissen wir schon selber. Aber wir wollen von euch Kirchenleuten wissen, und jetzt haben sie New Age-Sprache benutzt, wie man an die Kräfte der unsichtbaren Welt angeschlossen sein kann. Denn der Teufel ist doch nicht bloß am Golf los, damals war gerade der Golfkrieg, sondern auch bei uns in der Firma und bei uns zu Hause. Wo kriegen wir eine ganz andere neue Kraft? Das ist die Frage, die selbst junge Manager von Mercedes umtreibt. Und manchmal auch uns. Wo kann ich angeschlossen werden an die Kräfte der ewigen Welt Gottes? Können wir sagen, bei dem Jesus, dem unsere Sünde, unsere ganze sündige Welt nicht zu eklig war. Da hat er eingehakt, dass keiner denkt, ich bin zu schlecht für ihn. Auf dass wir würden eng verbunden mit ihm, in ihm, die Gerechtigkeit, die Liebe, die suchende Liebe, die es bei ihm gibt. Deshalb suchen wir Menschen zu gewinnen. Und deshalb wollen wir auch für Menschen unsere Versammlungen von der Gemeinschaft, EC-Zusammenkünfte, Gottesdienste einladender machen. Attraktiv ist so vordergründig. Einladender. Werbender. Ich war Student vor langen Jahren in einem wichtigen Seminar, das uns Professor Thielicke gehalten hat. Und da hat er uns eines Tages gefragt, uns künftige Pfarrer, warum hält man denn jeden Sonntag Gottesdienst und predigt eigentlich immer über die gleichen Bibelworte? Man kann es natürlich so machen wie mein Freund Seng von Münzingen. Der hat gesagt, wenn er einen Gottesdienst auslasset, dann kommt der gleiche Text erst wieder in 6 Jahren dran. Ihr dürft eigentlich keinen Gottesdienst auslassen, gell? Also, sonst kriegt ihr bloß Brügele mit. Aber warum? Wenn man mal die 6 Jahre durch hat, weiß man es doch. Thielicke hat gesagt, ich habe Goethe gelesen, ich weiß, was drinsteht, das brauche ich nicht nochmal lesen. Schriftsteller, ein guter Roman, lese ich einmal, brauche ich nicht nochmal lesen. Warum denn immer wieder die gleichen Texte? Sie hätten die langen Gesichter bei uns gescheite, vermeintlich gescheiten Studenten sehen sollen. Ratlos, warum machen wir das eigentlich? Da hat Thielicke selber die Antwort gegeben, weil wir alle Tag um Tag vom lebendigen Jesus weggezogen werden. Und wieder den Aufruf brauchen, er wartet auf dich, er möchte in dein Leben hineinwirken. Es reicht eigentlich, hat er gesagt, gar nicht bloß alle 8 Tage einen Gottesdienst. Wir brauchen täglich diesen Impuls, weil wir immer wieder die Gegenwart des suchenden Gottes vergessen. Ich habe den Eindruck, wir wissen manchmal nicht mehr, warum halten wir eigentlich unsere EC-Zusammenkünfte, unsere Gemeinschaften, unsere Gottesdienste. Ganz viele kirchliche Mitarbeiter sind umgetrieben von der fast schizophrenen Frage, und vielleicht geht's auch manchem Stundenbruder so. Würde ich eigentlich, wenn ich nicht am Sonntag den Gottesdienst halten müsste, so ein normales Gemeindeglied wäre, in den Gottesdienst gehen, den ich selber halte, würde ich, wenn ich nicht am Brüdertisch erwartet würde, in Stund gehen? Oder wenn meine Geschwister von der Stunde sagen, wo ist denn der Helmut heute? Würde mich's denn ziehen? Habe ich den Bedarf? Oder gehe ich aus Zwang? Aus Routine? Weil es eben so ist? Warum machen wir denn unsere Versammlungen in einer gewissen Regelmäßigkeit? Weil ich's brauche, weil der suchende Gott sein Wort benutzen will, um mich wieder ganz neu zu ihm zu ziehen. Und wir müssten aus jeder Versammlung herausgehen, was nehme ich denn mit? Wir Deutschen sind in einer großen Gefahr. Weltweit sind wir bekannter als die Schulmeister, die alles besser wissen. Der Unterschied zwischen Gott und einem normalen Deutschen ist, Gott weiß alles, der Deutsche weiß alles besser. Wir gehen alle mit Kritik hinaus. Warum lässt man so alte Lieder singen und warum so viele neue Lieder und warum war Predigt so lang und warum war sie so kurz und warum hat er Schwäbisch geredet und warum redet er so komisch Hochdeutsch? Sie werden tausend Stellen finden, wo sie kritisieren können. Keiner ist so blöd, dass er nicht kritisieren kann. Und wir meinen immer noch, das sei klug. Die Frage ist, was nehme ich mit? Was hat der Herr Jesus für mich bereit? Und Sie können oft beim liberalsten Prediger noch was mitnehmen. Unsere Vorväter des Pietismus haben noch ganz andere tote Zeiten der Kirche erlebt als wir heute. Und mein Ururgroßvater Kullen, Johann Friedrich Kullen, hat gesagt, dann nehme ich vielleicht von einem Gesangbuchlied, von einem Gebet etwas mit, von einer Schriftlesung. Was nehme ich mit, wenn Gott mich ruft? Das ist der Unterschied in Amerika. Die Amerikaner sind eingestellt darauf, wo höre ich was Positives, was mir hilft. In Amerika wird nicht in der Klassenarbeit die Fehler angestrichen, sondern die glücklichen Lösungen, wenn einer gute Formulierung hat, eine gewandte Lösung bei der Mathematikaufgabe. Das ist eine ganz andere Einstellung. Und wir sollten Menschen sein, die das Positive sehen, etwas, was uns hilft. Also wir sollten selbst wieder ganz neu überzeugt davon sein, dass wenn wir im Namen Gottes und im Namen Jesu zusammenkommen, dass der Herr Jesus dann auch etwas für mich bereit hat, das mir hilft. Es geht gar nicht zuerst um die anderen. Bei der Evangelisation wird oft kritisiert, da werden doch die Frommen herangekarrt. Ja, weil es die zuerst nötig haben. Wir brauchen doch einen neuen Schucker, einen neuen Anstoß, die wir so oft überheblich, festgefahren, rechthaberisch sind, scheinheilig. Wir brauchen einen neuen Impuls. Und wenn wir dran denken, attraktiv sein, was hilft den anderen? Nein, was brauche ich? Ich bin da oft wie ein ausgetrockneter Schwamm. Was brauche ich? Wo kriege ich etwas mit? Also wir müssten uns klar werden über die Funktion des Gottesdienstes, die Funktion, die Bedeutung, was wollen wir mit unseren Versammlungen? Zur Zeit von Martin Luther war es noch so, dass jeder gezwungen wurde, sonst kam der Büttel, in die Kirche zu gehen. Später war es noch so, in der Zeit unserer Großeltern, dass von jedem Haus mindestens ein Glied aus jeder Familie in den Gottesdienst kommen musste. Heute gibt's keine Gottesdienst-Sitte mehr. Selbst die Sitte, dass aus jedem Haus jemand zu einer Beerdigung geht, wenn jemand im Dorf gestorben ist, hat aufgehört oder ist im Aufhören. Und deshalb hat Martin Luther zu dem Gottesdienst seiner Zeit, der hat ja gesagt, das sind noch nicht alles Christen, die da kommen. Sondern die Predigt muss eine Anreizung zum Glauben sein. So hat er es ausgedrückt. Ein Impuls, ein Locken hin zum Glauben. Aber es muss daneben noch die Versammlung derer geben, die in der Bibel tiefer graben wollen. Die weiterkommen wollen im Glauben, in der Erkenntnis. Das hat dann eigentlich erst später mit den pietistischen Stunden, und was wir heute mit Hauskreisen und so weiter haben, CVM-Bibelstunden, EC-Bibelstunden, geschafft. Wenn wir so ein Konzept haben für unsere Gottesdienste, dann ist gut. Im letzten Jahrhundert gab es den Prälaten Sixt Karl Kapf, war der erste richtige Pfarrer der Brüdergemeinde Korntal, und ist später Prälat geworden, aber ist bloß 2 Jahre Prälat geblieben, weil er gesagt hat, als Prälat kann man überhaupt nichts ändern in der Kirche. Und hat sich um die Pfarrstelle an der Stiftskirche in Stuttgart beworben und war dann 27 Jahre im Segen Pfarrer an der Stiftskirche Stuttgart. Also Vorgänger Konrad Eisler. Und der hat immer, so sage ich es, unter seinem Niveau gepredigt. Er hat viel mehr in der Bibel gekannt, aber hat eigentlich immer bloß übers Gebet gepredigt. Du Mensch brauchst eine Begegnung mit dem großen, ewigen Gott. Du musst auf die Taborhöhen des Gebets geführt werden. Und da sind bis zu 3000 Menschen in die Stiftskirche gekommen. Und dann hat Kapf gesagt, das reicht nicht, so ein bisschen religiöses Gefühl, was ich in meiner Predigt habe. In meiner Predigt will ich nur wie eine Staffel, wie eine Hühnerleiter hinstellen für die, die etwas suchen. Aber jetzt braucht man daneben noch was. Gut, die gab damals die große Hanische Stunde in Stuttgart, die altpietistische Stunde. hat er gesagt, ich selber gehe gern hin, aber für ein Außenstehendes sind das schon zu geheiligte Zirkel, da findet ein Außenstehender nicht hinein. Auch der Jünglingsverein ist schon zu abgeschlossen, zu fromm, die kennen sich schon sehr. Er hat den neuen CVM gegründet, daneben den Stuttgarter Jugendverein, der mehr soziale Arbeit gemacht hat. Er hat Kreise für Frauen gegründet, Gruppen, wie die wir heute Hauskreise nennen würden. Und wenn Menschen Gespräch mit ihm gesucht hat, hat er dauernd überlegt, in welchen Kreis würde der hineinpassen, wo er geistlich weiterkommt. Also das, wir müssten auch ein Konzept haben, was können unsere Gottesdienste, unsere größeren Versammlungen leisten und was können unsere Gemeinschaften leisten. Die sind zur geistlichen Vertiefung da, um Durchblicke zu bekommen in der Lehre, in den Gesamtzusammenhängen. Wie können unsere Versammlungen einladender werden? Nicht zuerst durch einige Mätzchen, sondern durchs verkündigte Wort. Der Apostel Paulus sagt gerade an dieser Stelle, 1. Korinther 14, wenn ein Unkundiger, im Griechischen heißt ein Idiotes, das meint aber nicht ein Idiot, sondern ein Fernstehender, wir würden heute sagen Kirchefremder, in eure Versammlungen kommt, was würde den packen? Liebe auch, 1. Korinther 13 ist über Liebe gesprochen. Da müssen wir uns noch überlegen, wie man liebevoll Gottesdienste gestalten kann, auch für Außenstehende. Aber die Hauptsache ist das prophetische Wort. Und da hat er nicht gemeint, dass jemand im Kaffeesatz liest und sagt, wie ein 14-Tages Wetter ist oder ob der Krieg in Bosnien weitergeht. Prophetisch heißt nicht in der Bibel Zukunftsweissagung, sondern wie ist meine Lage vor Gott? Bis in den Wortlaut hinein erzählt eigentlich der Paulus in 1. Korinther 14 die Geschichte vom Berg Karmel, dass der Prophet Gottes, der Elia, sagt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ihr tut so fromm und ihr meint es ja auch ganz ernst, ihr wollt beten und zugleich lebt ihr wie die Welt. Ihr betet auch den Baal an und euer Geld ist wichtig. Und Erbschaftsgeschichte und eure Ehre. Und wenn dieses prophetische Wort in die Herzen durchdringt, würde auch der Außenstehende auf seine Knie fallen und bekennen, dass bei euch wahrhaft Gott ist. In unseren Stunden, in unseren Gottesdiensten braucht es neu wieder diese aufdeckende Wahrheit Gottes. Ich erzähle gern das Geschichtle von Martin von Glems, der Anfang des letzten Jahrhunderts gelebt hat und sein Pfarrer in Glems bei Metzingen hat gesagt, oh Merde, wie könnt ihr denn in eure Stunde die Bibel auslegen? Sie haben doch nicht studiert. Dann hat er gesagt, Herr Pfarrer, wir lesen das biblische Wort Gottes und vergleichen damit unser Leben, und da bleibt ein großer Rest, und über den Rest reden wir. Verstehen Sie, das ist prophetisches Wort. Da können Sie aufschlagen in der Bibel, wo Sie wollen. Die vier Männer, die den Gelähmten zu Jesus bringen, den Gichtbrüchigen, weil sie sagen, er muss zu Jesus. Wo bringe ich den Menschen so mit einem Drang zu Jesus? Der Petrus, der zweifelt, ist Jesus der, der mich wirklich halten kann auf dem Meer? Oh Herr Jesus, so einer bin ich doch auch. Ein Zachäus, der das Geld hortet und doch von Ferne gern Jesus sehen wollte. Lassen Sie sich durchs Wort Gottes aufdecken, wo ich ein für Jesus Bedürftiger bin. Das macht unsere Gottesdienste attraktiv. Wir haben es uns in der Kirche angewöhnt, das ist seit 250 Jahren so, dass wir Fragezeichen an den biblischen Wortlaut machen. Ob man das so ernst nehmen kann, ob das wirklich so passiert ist, ob man das heute noch so sagen kann. Und wir, die wir mehr vom Pietismus kommen, bestreiten unsere Versammlungen damit, dass wir Fragezeichen an die moderne Welt machen. Ob der ganze Fortschritt denen Wert hat, ob die Leute, die so sicher leben, wirklich glücklich sind, ob der Erfolg etwas bringt, ob's Geld etwas bringt, ob's die Politiker ehrlich meinen, ob die kirchlichen Verantwortlichen denn wirklich vertrauenswürdig sind. Davon kann niemand leben, dass man Fragezeichen an die Bibel macht oder an die böse Welt. Der lebendige Gott will Fragezeichen an mich machen. Und wenn ich in die Gemeinden gekommen bin als Prälat und gefragt habe, was wollt ihr für einen Pfarrer haben, wenn der Pfarrer gewechselt hat oder in Ruhestand ging, dann hat es normalerweise geheißen, wir wollen einen, der kontaktfähig ist, der Besuch macht, der es mit den Leuten kann, der uns wieder Jugendarbeit aufbaut und in der Seniorenarbeit etwas macht, aber natürlich auch das Mittelalter gut betreut, dessen Frau in der Gemeinde mitschafft und er sollte nicht älter als 40 sein, aber doch schon gehörige Lebenserfahrung haben. Sowas kann man nicht einmal in Wasseralfingen gießen. Und deshalb war es auffallend, als der Bruder Häfel in Aalen gesagt hat, wir wollen einen Pfarrer oder eine Pfarrerin, den man es abspürt, dass das Wort Gottes zuerst sie selber getroffen hat. Liebe Brüder und Schwestern, unsere Versammlungen, unsere EC-Zusammenkünfte, unsere Gottesdienste leben davon, dass der, der das Wort auslegt, zuerst selber vom Heiligen Gott getroffen ist. Und dass er Entdeckungen macht mit der Liebe Jesu. Wir werden, und wenn wir 95 werden, an der Bibel nie auslernen. Man kann die Bibel auswendig lernen, aber das Reden Gottes durch die Bibel, er benutzt das Wort der Apostel und Propheten als Membrane, der lebendige, heute gegenwärtigen Gott, teilt mir heute durch ein Wort ganz Neues zu. Das Erlebnis über jeder Predigt. Als ich ein bisschen über Philipp Matthäus Hahn geschafft habe, diesen genialen Uhren- und Wagenerfinder und ein Haupt des Pietismus, hat mich bewegt, dass er als penibler Mann oft 11 Predigten zerrissen hat, bevor er schließlich am Sonntagmorgen die 12. bereit hatte. Weil er immer noch gemerkt hat, ich hab's noch nicht. Das, was eigentlich Gott sagen will. Wir sollten nicht so schwätzen über das Wort Gottes, uns, denen das Wort anvertraut ist, sondern hinhorchen, was will mein Gott mir sagen und was will er durch mich gesagt haben. Damit Gott selber reden kann, prophetisch reden kann. Alle Schrift von Gott durchhaucht, so steht 2. Timotheus 3,16, ist Nütze zur Lehre, dass uns Zusammenhänge aufgehen. Neulich hat der Professor Hengel von Tübingen gesagt, wir Neutestamentler wissen viel zu wenig vom Alten Testament, aber hoffentlich stundenleut. Wir müssen Zusammenhänge sehen. Wenn es da im letzten Vers in der Bibel heißt, wen da dürstet, der komme zu mir und nehme vom Wasser des Lebens umsonst, da müssen bei ihnen all die Brunnengeschichten vom Alten Testament auffassen und wie Mose den Felsen gespaltet hat, wie Gott mitten in der Wüste Wasser gab. Jesus will Dürstende tränken, nicht Leute, die sagen, habe ihn alle so wäret wie ich, dann wäre es schon gut. Das ist eine Leitmelodie der Bibel. Gehen Sie dem Begriff des Hirten nach. Mose war 40 Jahre Hirte von Geißen, von Ziegen in der Wüste, bevor er fähig war, das Volk Gottes zu führen. Was denken Sie, wie oft er den alten Ziegen nachsteigen musste und sich geärgert hat über die eigensinnigen Böcke? So ist in jeder Gemeinde, in jedem Jugendkreis. Hirten müssen durch eine harte Schule hindurch. Und wenn der Herr Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann ist nicht bloß einfach ein lieber Schäfer, wie er im Kalender dargestellt wird, sondern einer, der harte Arbeit leistet, der seine Schafe auseinanderkennt an ihren Schwächen, an ihren Eigenheiten. Sehen Sie, Beziehungen, alle Schrift von Gott eingegeben ist zur Lehre, dann kommt nächstes zur Aufdeckung von Schuld. Was Gott uns sagt, du, das ist bei dir doch nicht recht. Dass er es in großer Liebe zu uns sagt. Also, das Wort des Herrn muss ergehen wieder. Wir müssten nicht einschlafen, wenn der Pfarrer sagt, unser Predigtext steht heute Hebräer 13, sondern Johann Albrecht Bengel hat oft seinen jungen, 12-jährigen Schülern in Maulbronn gesagt, Colligite animas, sammelt eure Seele, jetzt ganze Aufmerksamkeit, jetzt kommt das Entscheidende. Wir haben auch Kirchenmusikerinnen unter uns, auch bei der Kirchenmusik. Wir müssen uns heute überlegen, wie die, die zusammenwirken, wenn der Gemeinschaftschor singt und dann jemand spricht, wie wir das aufnehmen, einzelne Zeilen des Liedes. Vor einem Jahr war ein Empfang der baden-württembergischen Landesregierung und der Kirchenleitungen von Baden und Württemberg mit einem Gesprächskonzert von Helmut Rilling, Jesu meine Freude. Und da hat Rilling uns gesagt, wie das aufgebaut ist, dass der Anfangschor und Schlusschor dieser Motette gleich ist und wie das dynamisch auf eine Mitte zuläuft. Und dann hat er eine Pause gemacht und hat gesagt, und die Mitte ist, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und hat sich in die Brille gefasst. Nach einer Pause hat gesagt, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Sie hätten sehen sollen, das hat richtig einen Ruck gäbe durch die Versammlung, da versammelten auch CDU-Leute. Nicht, dass ich bloß ein bisschen christlich bin. Wer Christi Geist nicht hat, wer nicht lebt aus dieser Lebensquelle Jesu. Sehen Sie, das war Verkündigung, besser als der Billy Graham hätte machen können. Wir müssen auch die Kirchenmusik wirklich hineinheben ins Bewusstsein, was da an Anruf Gottes drin ist. Es ist viel zu schade, dass wir manche Verse singen. Man sollte nachher sagen, ich sage ja, was wir eben gesungen haben. Und wohl wird sein dem, der ihn herzlich ehret. Dienen wir ihm herzlich von Herzen, von mühsam. Dass wir bestimmte Gesangbuchzeilen uns zum Wort Gottes machen lassen. Unsere Gottesdienste würden attraktiv, ansprechend, wenn man merkt, da kritisiert uns nicht einfach einer, sondern er steht auch unter der Kritik des Heiligen Gottes. Eine Kritik, wie man sie in unserer Welt nicht hört. Zeitungen, man hat alles madig. Da ist selbst der Beckenbauer nicht vor Kritik sicher. Und Graf nicht und Boris Becker nicht und alle werden kritisiert. Und der Kohl und der Scharping, La Fontaine erst recht. Aber wo wird denn ein Zeitungsmensch von Gott kritisiert? Wir sollten diese einzigartigen Menschen sein, die die Würde haben, dass sie vom heiligen Gott selbst kritisiert werden, in die Schule Gottes gehen. Nicht als die Habenden, sondern als die, die von Gott in heiliger Geduld getragen, zurechtgebracht, geleitet werden. Jetzt muss ich abkürzen. Ich meine trotzdem, wir sollten versuchen, kürzere Abschnitte zu machen. In der Stunde, der Gemeinschaftsstunde können wir, in der Bibelstunde können wir uns einen Bibeltext vornehmen, wenn jeder das Textwort vor sich hat. Wilhelm Busch hat immer bloß über einen Vers der Bibel gepredigt, im Zusammenhang mit den anderen Versen. Aber wer kann denn schon, wenn es nicht eine Geschichte ist, eine Erzählung des Neuen Testaments, schon einen ganzen Text aufnehmen. Wir sollten das wichtigste Wort herausnehmen. Gestern oder vorgestern bei der Predigt über die Jahreslosung habe ich bloß herausgenommen, deine Treue ist groß. Andere ist auch wichtig, nebenher ausgelegt worden, aber ein Wort, das man mitnehmen kann. Deine Treue ist groß. Und nicht alles auf einmal hineinpacken, ist die Gefahr von uns Evangelischen, dass wenn von Maria und Martha gepredigt wird, Eins ist Not, dass wir sagen, aber auch der barmherzige Samariter ist natürlich wichtig, gell? Und dass die Martha gedient hat und uns und am Schluss kommt die Diakonissepredigt raus. Nein, jetzt hör mal dieses eine Wort. Eins ist Not, dem Herrn Jesus zuzuhören. Das andere kommt noch anders mal dran. Wir entschärfen immer die Spitze des Evangeliums, indem wir alles bringen wollen. Und es gilt, wenn wir das Wort Gottes lesen und hören, der Vers von Johann Albrecht Bengel: O Wort des Vaters, rede du und stille meine Sinne. Wie gehen wir oft ans Hören des Wortes Gottes hin, so umgetrieben von all dem, was uns beschäftigt. Und da heißt es in diesem Lied: Vollführe deine Wunderschlacht in mir durch deines Geistes Macht. Tu das Wunder, dass du zur Geltung kommst, nicht dass all das, was mir wichtig ist, jetzt so im Vordergrund steht, dass ich gar nicht mehr hören kann. Vollführe deine Wunderschlacht in mir durch deines Geistes Macht. Wir müssen uns auch, wenn wir einen Text lesen oder weitergeben, der Frage stellen. Der Tübinger neutestamentliche Professor Adolf Schlatter immer seine Töchter gefragt hat, wenn sie aus der Tübinger Stiftskirche kamen, nicht was hat er gepredigt, sondern was hat er gewollt. Wenn wir einen Text lesen, was wollte der Paulus mit diesem Abschnitt sagen? Die Liebe Christi dringt uns. Leute, im jüngsten Gericht wird einmal gefragt, ob wir es getan haben, ob wir wirklich getrieben waren von der Liebe Christi. Was hat er gewollt? Die Bibel will nicht bloß etwas erzählen, sie will etwas. Und oft könnte man uns auch fragen, wenn wir predigen, wenn ich heute meinen Vortrag, was willst du eigentlich? Du sollst doch sprechen darüber, wie man attraktiv machen kann. Aber nur das Wort macht entscheidend attraktiv. Was hat er gewollt? Ich habe einen Deutschlehrer gehabt, wenn der die Aufsätze herausgegeben hat, hat er gesagt: Chefbuch, was haben Sie eigentlich auf den vier Seiten schreiben wollen? Dann habe ich gesagt: Ich wollte deutlich machen, dass Demokratie eine besondere Funktion hat. Na, schreiben Sie es doch so. Wir haben jedes Mal, wenn wir uns versammeln, daran zu erinnern, an das Wunder, dass Jesus, der Sohn Gottes, die Sünde hasst, aber uns Sünder ganz eng zu sich nehmen will, dass wir aus seiner Lebenskraft, aus seinem Lebenszentrum leben. Das ist das, was die Wiedergeburt ist, dass nicht meine Kräfte mich bestimmen, sondern dass eine ganz neue Kraft hineinkommt. Und jetzt noch ein paar Tipps, ganz praktisch, wie es ein bisschen menschlicher, liebevoller werden könnte. Denken Sie mal, wirklich ein Fremder kommt hinein, ins Ulmer Münster oder in die Stadtkirche Schondorf. Der Onkel von Karlsruhe, der kommt, weil nachher die Taufe von seinem Patenkind ist. Da sind so Tafeln mit Nummern. Was ist denn das? Ist das die Sitzreihen, wo man hinsitzen muss? Oder ist das die Seitenzahl im Gesangbuch? Der kommt doch nicht drauf, dass das die Nummer im Gesangbuch ist. Woher soll er es auch wissen? Wo darf man sich eigentlich hinsetzen? Und wenn er sich auf den Platz setzt, kommt nachher jemand und sagt: Das ist mein Platz. Das gibt es nicht einmal bei der Sauna. Plätze dürfen nicht belegt werden, gell? Nur nicht einmal im Ruheraum von der Sauna, dass jemand sein Handtuch drüber legt. Und wer kommt, darf dann auch sitzen. Wie unfreundlich ist das? Oder setzt sich jemand außen hin, dass man sich mühsam durchquälen muss, bis man hineinkommt in die Reihe? Ich empfinde es überaus wohltuend hier in Korntal, wo ich jetzt sein darf. Am Eingang stehen, fast wie in Amerika, die Ältesten der Gemeinde und begrüßen herzlich und sagen: Darf ich ein Gesangbuch geben? Und wir haben hier auch noch einen besonderen Korntaler Teil, da steht auch hinter die Psalme drin, also die Nummer da vorne, das ist noch der Psalm. Darf ich einen Platz erweisen? Geleiten einen oft an einen Platz hin und sagen: Darf ich ihn auch vorstellen? Das ist der Herr Schäfer, der gehört hier zur Gemeinde. Und dann schwätzt der Herr Schäfer mit einem. Muss ich stehen bleiben? Wie lang? 3 Sekunden oder 5 Sekunden? Muss ich auf 5 zählen oder auf 7? In Korntal setzt man sich, bleibt nicht stehen. Weil man weiß, dass ich für Außenstehende abschreckend. Wie muss man sich? Man setzt sich hin und steht nachher nach dem Eingangswort auf zum stillen Gebet. Vor dem Hauptgebet. Und dann sagt der Pfarrer von Anfang an, wir singen heute das Lied, weil Predigttext ist, Jesus Christus gestern und heute, derselbe auch in Ewigkeit singen wir ein Jesuslied, das Lied Jesus Christus herrscht als König. Und auch nachher die Schriftlesung nimmt das Jesus-Thema auf, dass wir einen Herrn haben, auf den wir vertrauen können. Jetzt wird plötzlich klar, warum die Schriftlesung da ist. Man muss viel mehr erklären. Wir erleben es im Fernsehen, der Conferencier hat eine große Bedeutung, erklärt etwas, stellt auch Leute vor, wer mitwirkt. Wir müssen im Gottesdienst etwas erklären. Warum stellt sich der Pfarrer nicht vor, wer er ist? Viele Leute sind neu da. Wir gestalten unsere Zusammenkünfte so, dass der neu eingeheiratete Vetter von Kanada, als er mit uns in die schöne Stunde in Hülken ging, gesagt hat, war ich bei einer Spiritistenversammlung. Was machen die da und warum jetzt gerade das? Und die neigen ihr Kopf. Menschlicher sein, natürlicher, erklären. Aber wie gesagt, es geht nicht um einzelne Mätzchen, sondern dass wir aufmerksamer sind und auch merken, wie verkrustet manche Traditionen sind. Diese Traditionen lassen sich nur schwer aufbrechen. Als in Schondorf der Bruder Fischle gesagt hat, vor Beginn der Stunde singen wir ein paar neuere Lieder, haben gerade die ältere Gemeinschaft Geschwister gesagt, jetzt lasst es nur, wie es ist. Und wenn ich in Schondorf zwischen Teil 2 und 3 von meinem Predigt gesagt habe, jetzt singen wir einen Kanon miteinander, ist nachher der Herr Apotheker Palm, den ich schon erwähnt habe, gekommen, offene Kirchemann, und hat gesagt, ihr ganze Woche durch Aufregung mit Unvorhergesehenem, ich möchte eine Stunde lang wissen, wie es hintereinander kommt. Verstehen Sie, das ist die Schwierigkeit, dass man daran gewöhnt ist, an eine Sitte, das muss so ablaufen. Und trotzdem, wir haben auch oft die Sitte, die schön ist, dass sich ein Gebetskreis mit dem Prediger vorher trifft. Der Lizenziat Brandenburg in Korntal, der hat uns immer hinausgejagt und hat gesagt, seid ihr verrückt? Jetzt, wo die Leute reinkommen, sitzt ihr dahinter der Sakristei, raus! Jedes Mütterchen ist wichtig, dass ihr in die Hand geht. Beten könnt ihr eine halbe Stunde vorher, wenn ihr beten wollt. Also, dass wir das beachten, dass nicht, ich komme zu vielen Versammlungen bei Pro Christ und allem Möglichen und die Hauptverantwortlichen sammeln sich 10 Minuten vor Beginn irgendwo im Nebenraum zum Gebet, das ist gut. Aber wir sollten draußen sein, unter den Leuten, sie begrüßen. Es möchte doch jeder, wenn er sich schon mal aufmacht zu einer Versammlung, auch ernst genommen sein, dass er da ist. Und zwar nicht von irgendeinem kleinen Helfer, sondern von den Verantwortlichen. Haben wir auch in unseren Kirchen und Gemeinschaftshäusern Leute, die am Parkplatz stehen, die Leute einweisen und da schon deutlich machen, ihr seid willkommen. Oder muss man sich mühsame Plätze suchen? Ich empfinde es ungeheuer wohltuend, wenn man zu einer Versammlung kommt und da steht einer da mit einer weißen Binde und sagt, dahinter ist noch ein Platz und wenn Sie da durchfahren, da merkt man schon, ich bin gewollt, ich bin dort empfangen. Ein Vorprogramm ist wichtig. Wir haben so viele junge Leute, die eine Begabung haben für Pantomimen. Wir haben einen Jugendchor mit Ansiegenteam. Wir müssen auch die Leute hereinnehmen. Natürlich kann es passieren, wie in Korb, wo unser Bruder, der Gemeinschaftspfleger, mit jungen Leuten beim Gottesdienst im Grünen ein Anspiel aufführen wollte. Und nachher haben die Stundenleute gesagt, das ist doch nichts, wenn man junge Leute, die noch gar nicht recht bekehrt sind, einsetzt, um das Wort Gottes zu verkündigen. Hat eigentlich der Petrus geglaubt, als der Herr Jesus ihn losgesandt hat? Ist der Judas nicht auch unter den 12 gewesen, die der Herr Jesus Matthäus 10 ausgesandt hat? Hat der Thomas bloß damals nicht geglaubt und gezweifelt, als Jesus auferstanden war? Der Herr Jesus treibt sein Werk mit Unfertigen und macht sie durch die Wunder über den Dienst fertig. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu kritisch sind mit unserer Einstufung und sagen, der kann nicht mitmachen. Die Abkündigungen sind wichtig, dass wir es menschlicher machen. Also wenn neulich der Bruder Roth in Korntal gesagt hat, wir haben dann am Donnerstag einen Bazar mit gebrauchten Kinderkleidern und da können Sie das Kleidle, das Ihnen beim Nachbarskind so gut gefallen hat, um günstigen Preis kaufen. Na, ist auch ein Späßle, gell? Das ist einfach, man muss auch ein bisschen wohlige Stimmung haben. öfter telefonisch, haben wir heute Morgen schon angesprochen, einladen. Menschen, wir haben den besonderen Gottesdienst in Korntal, alle 4 Wochen Gästegottesdienst. Kommen Sie nicht, wir haben besonderen Gottesdienst, interessant. Telefonisch Menschen einladen, dass sie wissen, wir sind erwartet. Und dann meine ich immer, wir sollten viel öfter bei den Gottesdiensten, das ist jetzt sehr für die landeskirchliche Situation gesagt, Gelegenheiten schaffen. Warum haben wir bloß den Erntedankgottesdienst und den Heiligabendgottesdienst, bei dem Außenstehende kommen können, weil es Enkele da vorne sei, Körble bringen. Wir müssten sagen, am nächsten Sonntag machen wir einen Gottesdienst für alle, die im Jahr 1996 einen geraden Geburtstag haben. Ganz stolz, der 48-Jährige und der 26-Jährige kommen, einen geraden Geburtstag. Und volle Geburtstag, alle 10, 20, 30, 40-Jährigen. Und alle 10, die 10 Jahre verheiratet blieben sind, machen wir einen Dankgottesdienst. Wir müssen Anlässe schaffen, dass die Leute wissen, jetzt bin ich gemeint, da darf ich kommen, damit er sich auch vor seinem Arbeitskollegen entschuldigen kann, warum er überhaupt kommt. Wir merken es doch bei Konzerten, wie Menschen kommen, die sonst nie in die Kirche kommen, da weiß man, da kann man kommen, wird nicht komisch angeguckt. Anlässe schaffen, Tauferneuerung, wer in diesem Jahr einen Menschen verloren hat, wir wollen im Sommer, wenn so viele Gäste aus Amerika kommen, einen Gottesdienst mit unseren ausländischen Gästen machen, auch besondere Bonbons hineinnehmen, die einen Anlass schaffen. Und Gottesdienste, wie Gottesdienste im Grünen, Open-Air-Gottesdienste. Zu mir hat in Schondorf einer gesagt, das ist ein guter Gottesdienst, als wir am Marktplatz mal einen Gottesdienst haben, da kann ich auch mit meinem Hund kommen. Ja. Und er kann auch mal auf 20 Meter Entfernung stehen bleiben und so machen, wenn er bloß zuhören würde. Warum müssen die Leute bei uns immer durch eine Tür, hinterkirchliche Mauern? Wir müssen hinaus ins Freie. Aber es geht um ernstere Dinge. Der Kardinal Martini von Mailand, vielleicht wird er kommender Papst, hat eine Bewegung in Italien ausgelöst. Jeden Donnerstagabend im Mailänder Dom mit der Bibel beten lernen, 20 Minuten. Er legt kurz Psalm 139 aus und sagt, aufs nächste Mal lernen wir, erforsche mich Gott und prüfe mein Herz, prüfe mich und erfahre, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Und das nächste Mal ist, ich erfinde jetzt Psalm 23 dran, Psalm 51. Eine Bewegung, bei der sich 12.000 bis 14.000 Menschen jeden Donnerstagabend im Mailänder Dom treffen. Inzwischen wird es durchs Fernsehen ausgestrahlt. Warum machen wir nicht solche Gottesdienste am Donnerstagabend, 19.45 Uhr, wenn die Leute am langen Donnerstag beim Einkaufen waren? 20 Minuten Gottesdienste. Möglichst vor der Kirche im Sommer, im Ulmer Münster am Hauptportal. Also wir müssen Gelegenheiten schaffen, aber dann auch fantasievoll sein, bis ins Kleinste hinein. Als ich einmal am Spätnachmittag zum Zahnarzt kam und arg verschwitzt war, habe ich mich noch geduscht und neues Hemd angezogen. Und da hat die Zahnarzthelferin gesagt, oh, Sie wissen nicht, wie wohltuend ist, wenn jemand auch mal ein bisschen gut riecht. Wir sind heute auf Gerüche so stark abgestellt, dass uns manchmal stören kann, wenn der Nebenmann einen Mantel auch hat, der ganze Sommer im Schrank mit dem Mutterkugel gehängt ist. Wenn wir einladend sein wollen, sind die Gerüche wichtig. Ob man einen alten Waschlappen gehabt hat oder neuer, das ist ja nicht wichtig. Beteiligen wir die Gemeinde beim Singen, dass wir auch mal sagen, an und für sich haben wir vorgehabt, das Lied 320 zu singen, wer hätte von Ihnen einen Wunsch? Wer hat letzte Woche Geburtstag gehabt? Wer würde es gern wünschen? Beteiligen die Gemeinde. Oder bei dem Vorprogramm zum Gottesdienst, warum machen wir nicht an Weihnachten bei jedem Adventssonntag jetzt mal sagen, wir nehmen alle Liedverse, wo Ehrenprädikate Jesu stehen. Zions Hilf und Abrahams Lohn, Jakobs Heil der Jungfrau Sohn, du Friedefürst Immanuel. Leute aufmerksam machen, wo Verse sind. Da müssen Sie natürlich selber dann, wenn Sie das leiten, vorbereitet sein, aber Sie werden merken, wie beim dritten, vierten Mal die Gemeinde da ist, wie sie mitmacht. Weil sie nicht bloß Zuhörer sind, sondern gefordert sind. Wir sollten uns hier mehr einfallen lassen, ob es ein Simon Neues Lied oder mal ein ganz altes Lied, das wir beinahe vergessen haben. Wir sollten mehr singen. wurde früher viel mehr gesungen, bei Ihnen Gemeinschaften wird ja gesungen, aber in der Kirche gewöhnen wir uns langsam das Singen ab. Außer Sonne der Gerechtigkeit und Preislob und Dank sei Gott dem Herrn ist kaum mehr ein Lied bekannt. Ganz schade. Wir müssen wieder mehr den Schatz, den Reichtum unserer Lieder haben. Genug. Jeder ist für seine Nachbarn verantwortlich, auch beim Hinausgehen. Beim Grüßen, ein Stück weit geleiten. Mein Bruder war lang in einer Firma als Geschäftsführer und später als Unternehmensberater. Der hat gesagt, die Sache der Kirche ist gut, aber wenn wir so schaffen würden wie ihr Kirchenleute, könnten wir kein Stück Seife verkaufen, keinen Putzlumpen. Ihr sagt eure Sache und dann sagt er Amen, der Herr segne euch, auf Wiedersehen. Wir müssen in der Industrie nachgehen, jetzt Menschen, die aufmerksam geworden sind, begleiten. Erst dann merken die, was wichtig ist. Mir hat es geholfen, als mein Freund Hans Schmidt in Tübingen gesagt hat, wie hast du Predigt gefunden? Und gesagt, ja, das war toll. Ja, was nimmst du mit? Nix. Seitdem höre ich aufmerksamer zu, was nehme ich mit? Wir brauchen auch solche Tipps. Was hat Ihnen gefallen? Was hat Ihnen gefehlt? Was würde Ihnen eine Hilfe sein? Allerletztes, nicht, dass Sie erschrecken über den vielen Ratschlägen. Wir müssen wir selbst sein. Der Konrad Eisler, mein Vetter, kann Späßle machen. Ich kann keine Späßle machen. Wenn ich versuche, Späßle zu machen, denkt jeder, was ist jetzt für Unverschämtheit dahinter. Es kann nicht jeder alles machen. Wir müssen, wie man im Neudeutsch sagt, identisch sein. Ehrlich. Als ich neulich unseren lieben Bruder, den Evangelisten Anton Schulte, gesehen habe, habe ich ihn kaum wiedererkannt. Denn er hat sein Toupet abgelegt und sieht bodegut mit seiner Glatze aus. Und ich habe gesagt, lieber Bruder Schulte, jetzt fallen Sie mir doppelt so gut. Sie sind identisch. Richtig, der Anton Schulte. Wie er ist. Mitsamt der Haut auf dem Kopf. Gell? Und wir sollen uns nicht verstellen, sondern ehrlich sein, die wir sind. Und es gibt manche Leute, die sind fröhliche Christen und es sind Leute, die ehrliche Christen. Wir können uns nicht umspritzen. Aber das, was uns Gott durch sein Wort gegeben hat, was wir im Anschluss an den lebendigen Gott bekommen haben, sollten wir weitergeben an Liebe, an Geduld mit den Mitmenschen. Ich glaube, dass noch eine große Zukunft vor unseren christlichen Versammlungen liegt. Im Augenblick ist schwierig. Die Leute schotten sich ab, bleiben zu Hause hinter ihrem Fernseher. Die werden einmal satt werden von dem dummen Brei, den sie fressen müssen. Und werden einen Hunger bekommen nach geistlicher Kost. Nicht bloß die Mercedes-Manager, waren vielleicht die Ersten, die es begriffen haben. Aber wir sollten bereit sein für Menschen, wie es in der Bibel heißt, selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, nach dem lebendigen Jesus. Und dann sollten wir nicht abgestandenes Wasser geben, sondern etwas von der lebendigen Quelle weitergeben. Herzlichen Dank.
Es soll jetzt Gelegenheit sein zum Fragen. Der Dank liegt zunächst auf unserer Seite. Und ich glaube, dass es oft auch so ist, dass wenn gar nicht so arg viele Fragen da sind, dass das ein gutes Zeichen ist, dass man manches verstanden hat, was man in die Praxis umsetzen will. Aber auf der anderen Seite wollen wir jetzt auch Sie zu Wort kommen lassen, dass Sie fragen können, wo Sie vielleicht auch schon probiert haben, das gute Wort zu unterstreichen beim Gestalten von Veranstaltungen. Wer eine Frage hat, der darf sich melden, dann gehen unsere Brüder mit dem Mikrofon in die Reihen, sodass man sie versteht. Ja.
Herr Prälat Schäffbuch, Sie haben noch zum Schluss in Ihrem Referat gesagt, dass in der Kirche oder im Vergleich zur Industrie, dass die noch weitermachen müssen. In der Kirche heißt Amen, Schluss den Segen gesagt, das vermisse ich auch oft. Könnte es nicht sein oder das ausprobieren, dass ein Pfarrer anschließend einlädt nach dem Gottesdienst, dass die Gemeindeglieder, dass man über die Predigt spricht. Der eine, was einem gefallen hat, ihm wichtig geworden ist, der andere kann Kritik üben oder was er nicht verstanden hat, in dieser Weise ungefähr. Das wäre auch ein Erlebnis oder ein Weiterführen im Gottesdienst, die Nachpredigt sozusagen.
Danke.
Sie überlegen sich, so, das ist ja alles eine wichtige Ergänzung, solche Fragestunden sind deshalb schwierig, weil man doch nie zur Zufriedenheit derer, die gefragt haben, antwortet. Nachgespräche, ganz wichtig. Meine Erfahrung ist, Vorgespräche sind deshalb schwierig, wenn man im Hauskreis mit dem Pfarrer oder dem Prediger zusammen einen Text besprochen hat, ist jeder nachher stocksauer, wenn sein guter Gedanke nicht nachher in der Ansprache auftaucht. Aber man kann nicht alles aufnehmen. Nachgespräche sind wichtig, auch wenn man sagt, ich habe nur Ihren ersten Teil verstanden, aber dann habe ich irgendwo den Faden verloren, könnten Sie noch mal helfen? Also es ist nicht bloß bei der, nicht Ihren, sondern wenn man den Pfarrer so fragt, ich habe Ihren ersten Teil verstanden, aber wie ist denn eigentlich weitergegangen? Ich habe den Faden verloren. Und so nochmal nachbohren oder auch fragen, wo wir das in unserem Leben praktisch, wie könnten wir das umsetzen, dass nicht bloß eine Predigt Kritik ist, sondern weiterhelfend ist. Immer wichtig, wenn wir weiterhelfend fragen, ein Nachgespräch halte ich für überaus wichtig. Eigentlich ist der Sinn des Brüdertisches in den Gemeinschaften, bei der Altpietisten etwa, nicht, dass gesagt wird, wie vorher schon gesagt worden ist, dann kann ich mir sparen, sondern dass ergänzend ist, von Korntal wird erzählt, dass mal ein Bruder so arg gesetzlich gesagt hat, wir müssen als Christen uns am Riemen reißen und wir müssen gehorsam sein dem Herrn. Und dann sei der Blumhardt an dem Tag oben auf der Bank gesessen und hat gesagt, wir können ja, selbst wenn wir es uns vornehmen, gar nichts tun. Der Herr Jesus muss in uns wirken, gell, so hast du gemeint, Karl. Und der Herr Jesus will auch uns da helfen, dass wir ganz neue Gesichtspunkte kriegen, womit wir uns ihm eine Freude machen können, gell, so hast du gemeint, Karl. Also, das war in Liebe verpackte Kritik, aber eine Ergänzung, die wir gegenseitig brauchen. Und das wünschte ich mir viel mehr. Nicht eine, man hat früher mal so Dialogpredigt gemacht und so Späßchen, aber schon indem wir die Nicht-Theologen am Gottesdienst beteiligen, wäre es schade, wenn sie bloß Schriftlesung machen. Das, was sie im Gebet aufnehmen, von der Verkündigung, von der Schriftlesung, das ist wichtig. Wo hat es gezündet? Was wollen sie vor Gott bringen? Ich finde es immer fast brutal, wenn man die Laien bloß einsetzt. Ich hoffe, dass sie Deutsch gelesen gelernt haben in der Schule. Nein, beim Segen müssen die eingesetzt werden. Da heißt immer, Herr Prälat, den Segen spenden Sie, als ob wir ein besseres Segen spenden können. Nicht wir Priester, sondern das kann jeder, der durch die Versöhnung Gottes geheiligt ist, kann den Segen spenden. Also hier müssen wir noch mehr die Laien beteiligen. Jetzt habe ich vorher eine Frage bekommen, ganz heiß. Sollen Pietisten aus der Kirche austreten, wenn sie, wie sie sagen, es nicht mehr verantworten können, eine Kirche, die nicht mehr schriftgemäß lebt, zu unterstützen durch Kirchensteuer oder Mitgliedschaft? Bischof Dietz Fellwinger hat im Jahr 74 schon gesagt, es gibt in unseren Zeiten auch einen Austritt aus der Kirche aus Glauben, nicht aus Unglauben. Leute, die so enttäuscht sind über ihre Kirchengemeinde, über die Verkündigung, dass sie sagen, ich kann das nicht mehr mitverantworten. Die Frage hat immer die Kirche bewegt, Kirchenleute. Der vorhin erwähnte Adolf Schlatter hat gesagt, trennt euch nicht von der Kirche, separiert euch nicht, sondern separiert euch nach innen. Schafft Hauskreise, in denen das Evangelium in der Kirche überwintert. Wir werden uns doch nie vom Volk, in dem wir leben, absondern können. Sondern wir sind verantwortlich, ihr seid Botschafter an Christi Stadt für die Welt. Wir sind die Volkskirche. Und wir müssen sehen, wo wir am besten in dieses Volk hineinwirken können. Der Weg in eine Gemeinschaft und erst in eine Freikirche für einen Außenstehenden ist unendlich weit. Für einen Außenstehenden kommt die Freikirche vor wie eine Sekte. Dass er vor seine Kollegen sagen muss, ich gehe da in freie evangelische Gemeinde, ist schwierig. Sagt uns Peter Strauch sogar. Wir brauchen euch Landeskirchler, wenn wir überhaupt pro Christ durchführen können. Weil für die andere ist alles die Freikirche zu eng, für Leute, die es nicht verstehen. Wann ist der Herr Jesus aus Israel ausgetreten? Aus dem Israel, um das die Propheten 2000 Jahre geworben haben. Bekehrt euch, wendet euch zum Herrn. Das Israel, das Gott strafen musste. Dem Gott aus Steinen Kinder erwecken konnte. Das Israel, über dem Jesus geweint hat, wie oft habe ich Jerusalem dich versammeln wollen, wie eine Glucke ihre Küken versammelt und du hast nicht gewollt. Und dann sagt der auferstandene Jesus, sollt meine Zeugen sein, wo? Zu Jerusalem und in Judäa. Nicht aufgegeben, nie aufgegeben. Auch um des Unglaubens willen. Der Apostel Paulus, wenn er aus der Synagoge hinausgeschmissen war, aus dem Volk Israel, hat er in der nächsten Stadt wieder beim Volk Israel angefangen. Und das sind für mich Dinge, dass ich sage, ich muss zu vielem Nein sagen, unter Schmerzen in der Kirche, die mir viel gegeben hat. Ich habe heute Morgen erzählt, was die Kirche, die Volkskirche, für mich geistlich bedeutet hat. Und unter Schmerzen sehe ich, wie viel kaputt geht. Aber das, was etwa nochmal, sei es erwähnt, durchs Bengelhaus gemacht wird. Wir senden positive Kräfte, positive Fermente, Sauerteig, Hefe in diese Kirche hinein. Das ist uns wichtig. Ich freue mich, wenn es aus einzelnen Gemeinden heißt, Oberland. Das hat es noch nie gegeben. Wir hören jetzt fast bloß Gemeinschaftsleute in unserem Kirchengemeinderat. Und jetzt ist unser Dekan bereit in Ravensburg, dass wir das nächste Pro Christ wieder mitmachen. Sehen Sie, positive Kräfte in den großen Möglichkeiten, die wir in der Volkskirche haben. Die Kirche war zu allen Zeiten ein Saftladen. Steht im Neuen Testament, zwar nicht mit diesen Worten. Aber Paulus sagt, ich habe die Christenheit verfolgt. Der Petrus sagt, ich habe verleugnet. Der Thomas sagt, ich habe nicht geglaubt. Alles, was von Menschen berichtet ist, war ein Saftladen. Groß ist bloß Jesus. Und wenn Sie versuchen, eine eigene heile Kirche aufzumachen, werden Sie am Schluss allein übrig bleiben, denn Sie werden, solange Sie noch zu zweit sind, sich immer über den anderen ärgern, dass der so arg für Allversöhnung ist oder gegen Allversöhnung gerade. Man kann sich über Stile und Methoden ärgern. Die Volkskirche ist ein Missionsfeld, ist nicht Kirche. Nicht Kirche Jesu. Sondern wir wollen als Kirche Jesu auf diesem Feld wirken und dadurch, dass wir das Geld abziehen, wird es auch nicht besser. Es kann der Tag kommen, wo wir aus Gewissensgründen sagen müssen, so nicht. Aber im Augenblick sehe ich die Möglichkeit, besonders bei uns in Württemberg, gegeben, dass wir in diese Volkskirche mit sehr viel Not, in der ist, hineinwirken. Jetzt entschuldigen, lange Antwort.
Ja, wir wollen nun zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Danken für alle Erfahrungen, die wir damit machen durften. Und wir bitten dich, dass du immer wieder neu uns selbst ansprichst und uns auch hilfst, dass wir hörend zu dir kommen, hörend unter dein Wort kommen. Und dann gib uns jedem Einzelnen an seinem Platz viele gute Gedanken, auch anderen so zu begegnen, dass er sie gut auf dich hinweisen kann, dein Wort auch übersetzen kann in das Leben anderer. Wir danken für diesen Nachmittag, danken, dass du auch weiter mit uns durch diesen Tag gehst. Segne auch Prälat Schäffbuch bei seinen verschiedenen und vielen Diensten. Und wir danken dir, dass wir dir gehören dürfen zu deiner Gemeinde und dass du dich immer wieder neu auch in deinem Wort zu uns wendest. wendest, uns ansprichst und uns Wegweisung gibst. Amen.